Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Hallo, nach einer wahrlich turbulenten Woche wünsche ich Ihnen einen freundlichen Sonntagmorgen. Und wir nehmen uns gerade wegen dieser Turbulenzen auch mal die Zeit für ein Innehalten und fragen, wie ist das eigentlich mit all den atemberaubenden Veränderungen, die wir erleben, mit denen wir umgehen müssen? Nicht nur in der Welt- oder Bundespolitik, manchmal ja auch im ganz persönlichen Umfeld. Wie kommen wir damit zurecht, wenn alles anders wird? Was ist, wenn wir veränderungsmüde sind? Und stimmt der Satz aus dem alten Lied von Wolf Biermann, nur wer sich ändert, bleibt sich treu? Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Auch auf der Tagesordnung des Bundestags ging es seit dem Mittwochabend turbulent zu. Nach dem Ampel-Aus mussten sich die Abgeordneten erstmal sortieren und überlegen, wie sie auf die große Veränderung reagieren. Aber ein Thema blieb am geplanten Platz. Immerhin, nach monatelangen Vorarbeiten hat der Bundestag über eine Antisemitismus-Resolution abgestimmt und diese verabschiedet. Anne-Kathrin Mellmann mit den Details.
Mehr als ein Jahr lang hatten SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP intensiv darüber verhandelt. Dass es zu dieser fraktionsübergreifenden Entschließung gekommen ist, lobte zum Auftakt der Debatte im Bundestag SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese.
Es ist richtig, dass wir heute Morgen hier dieses Zeichen gemeinsam setzen und bei allen Meinungsverschiedenheiten es Themen gibt, über die wir nicht streiten, sondern wo wir parteiübergreifend und zusammen handeln. Und da bin ich allen hier im Haus sehr dankbar.
Andrea Lindholz von der CSU erinnerte an die Novemberpogrome von 1938, bei denen die Nazis jüdische Menschen und Einrichtungen brutal angegriffen hatten.
Vor dem Hintergrund dieser Shoah ist es unsere Aufgabe, das bis heute zu einem nie wieder zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen konsequent zu bekämpfen und für das Existenzrecht Israels einzustehen. Es ist unsere Aufgabe, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, zu bewahren und zu stärken.
Die Resolution ist umstritten, auch wegen der darin enthaltenen Definition von Antisemitismus. Kritiker meinen, die Resolution sei ungeeignet für die Bekämpfung von Antisemitismus und sehen eine Gefahr für die Meinungs-, Kunst-, Wissenschafts- und Versammlungsfreiheit, besonders wenn es um Kritik an Israel geht.
Der Bundestag hat am Donnerstagmorgen eine Resolution verabschiedet, die sich dem Kampf gegen den Antisemitismus widmet. Ein absolut berechtigtes Anliegen, möchte man sagen, nachdem im vergangenen Jahr antisemitische Äußerungen oder gar Übergriffe massiv zugenommen haben. Und zu welchem Hass und auch welcher Gewalt Antisemitismus treiben kann, das zeigen ja erschreckend aktuell die Bilder von den Ausschreitungen nach dem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem israelischen Team von Maccabi Tel Aviv. Aber die Kollegin Anne-Kathrin Mellmann hat es schon angedeutet, es gibt durchaus substanzielle Kritik an der Resolution, und zwar auch und gerade aus Israel.
Judith Oppenheimer ist Direktorin von Ir Amin, einer Organisation, die sich mit der Lage in Jerusalem beschäftigt und die sich für eine Zwei-Staaten-Lösung, das heißt auch für einen palästinensischen Staat, einsetzt. Ihre Kritik ist grundsätzlich.
I think that it can help create the atmosphere.
Das trägt dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der unsere Arbeit delegitimiert wird, als erstes. Und dann hängt es an der deutschen Regierung, wie weit sie das treiben will und wie viel Druck die israelische Regierung macht, Gelder zu kürzen und Menschenrechtsorganisationen zu sanktionieren. Dieser Beschluss würde die Politik der israelischen Regierung und ihre Absicht, unseren Raum einzuschränken, sehr viel einfacher machen. Sie ist sehr dafür, Antisemitismus weltweit, auch in Deutschland, zu bekämpfen. Allerdings hat Judith Oppenheimer ein Problem mit der Definition von Antisemitismus, die dem geplanten Bundestagsbeschluss zugrunde liegt. Die sogenannte Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance legt nämlich einen starken Fokus auf Antisemitismus, der auf Israel bezogen ist. Die Organisationen, die den Brief verfasst haben, schreiben, der Bundestagsbeschluss könne, indem er diese Definition zur Grundlage macht, als Instrument der Zensur wirken, gegenüber Organisationen und Personen, die Israel kritisieren. Das, so sagen Vertreter dieser Organisationen, passiere bereits in Israel, wo die Regierung von Benjamin Netanyahu Menschenrechtsorganisationen auch auf palästinensischer Seite delegitimiert, auch mit dem Vorwurf, ihre Kritik an Israel sei antisemitisch. In Deutschland soll, so sieht es die Resolution vor, künftig auch die Zusage von Fördermitteln an die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance geknüpft werden. Das würde auch israelischen NGOs Probleme bereiten, sagt Jessica Montell. Sie ist die Direktorin von Hamoket, einer Organisation, die Rechtsbeistand für Palästinenser bietet, die unter israelischer Besatzung leben.
The German government is
Die Bundesregierung unterstützt Menschenrechtsorganisationen weltweit, auch israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen. Ich verstehe, dass der Bundestagsbeschluss auch Förderentscheidungen weltweit beeinflussen würde. Das hat ein großes Potenzial. Wir würden nicht mehr in der Lage sein, deutsche Fördermittel zu erhalten für die Arbeit einer Menschenrechtsorganisation mit der vorliegenden Beschlussvorlage. Das könnte also auch Fördermittel betreffen, die Hamoket derzeit vom Hilfswerk Miserior aus Deutschland bekommt. Jessica Montell verweist noch darauf, dass auch in Deutschland viele Jüdinnen und Juden leben, die Israel und seine Regierung kritisieren. Auch sie könnten von der Beschlussvorlage betroffen sein.
It's very ironic, but this
ironischerweise würde die Beschlussvorlage Juden in Deutschland beschränken und zum Schweigen bringen. Anstatt Juden zu schützen und die Diversität jüdischen Lebens in Deutschland, wird hier nur ein spezieller Teil aus dem Spektrum geschützt. Unter dem Vorwand, Juden vor Antisemitismus zu schützen, würden Juden und Israelis in Deutschland eingeschränkt. Judith Oppenheimer hat noch ein ganz anderes Problem. Der Beschluss soll zum 9. November gefasst werden, dem Tag, an dem Deutschland der Reichspogromnacht gedenkt, ein Sinnbild für Ausgrenzung und Verfolgung und später den Massenmord an Juden. Meine Eltern wurden in Deutschland geboren und sind in Nazi-Deutschland aufgewachsen. Der 9. November ist ein wichtiger Tag für meine Familie. Mein Großvater wurde am 9. November verhaftet und nach Buchenwald gebracht. Und heute fühle ich, dass meine Stimme durch den Bundestag delegitimiert werden kann. Sagt uns Deutschland jetzt, was eine legitime jüdische Stimme ist und was nicht? Die israelischen Organisationen fordern den Bundestag dazu auf, eine Resolution zu beschließen, die von demokratischen Prinzipien und liberalen Werten bestimmt ist und weiterhin die Arbeit der Menschenrechtsorganisationen ermöglicht. Die Antisemitismus-Definition, die dem Entwurf zugrunde liegt, sehen sie aber als ein Instrument, das das Gegenteil erreicht.
Die Bundestagsresolution gegen Antisemitismus wird von Kulturschaffenden und von Menschenrechtsaktivisten in Israel kritisiert. Jan-Christoph Kitzler hat uns das beschrieben. Es kommt vielleicht nicht allzu oft vor, aber manchmal kann eine christliche Predigt so richtig viel in Bewegung setzen. Ein einzelner Satz aus so einer Predigt sorgte vor gut 5 Jahren dafür, dass der Verein United for Rescue gegründet wurde, zur Seenotrettung von Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Bei der Begründung haben sich viele Christinnen und Christen engagiert, maßgeblich beteiligt auch die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland. Das gab und gibt bis heute Anlass zu kircheninterner Kritik. Michael Hollenbach über ein Engagement, das 2019 mit einem markanten Satz beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund begann.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Das erklärte die Pastorin Sandra Bilz in ihrer Abschlusspredigt beim Kirchentag. Daraus entstanden ist der Verein United for Rescue, ein Netzwerk, das mittlerweile fast 1000 Organisationen und Gruppen verbindet, um Geflüchtete im Mittelmeer zu retten. Zu den Aktivistinnen an Bord zählt Annika Schlingheider. Oft bräuchten die Geretteten erste Hilfe, berichtet die 33-Jährige.
Also viele sind sehr schwach, teilweise auch schon bewusstlos. Also ich habe auch verschiedene medizinische Notsituationen miterlebt, wenn Menschen eben schon viele Tage auf dem Mittelmeer waren, nichts zu trinken hatten, unter sengender Sonne waren, vielleicht Verletzungen hatten, schwanger sind. All das passiert ständig.
Annika Schlingheider ist auf Schiffen wie der Humanity 1 als eine Art Sozialarbeiterin tätig. Immer wieder haben die Menschen ganz ähnliche Verletzungen.
Wenn dieses Benzin, was ja oft auf diesen kleinen Booten ausläuft, mit Salzwasser aus dem Meer sich mischt, dann verursacht das auf der Haut ganz schlimme Verätzungen.
Mithilfe von 4 Schiffen, die von United for Rescue mitfinanziert werden, seien in den vergangenen 5 Jahren rund 10.000 Menschen im Mittelmeer gerettet worden, sagt Pastorin Sandra Bilz.
Und gleichzeitig sind wir natürlich trotzdem traurig, dass unsere Arbeit nach wie vor notwendig ist, weil man muss sehr deutlich sagen, eigentlich bräuchte es keine zivile Seenotrettung geben, weil eigentlich die Anrainerstaaten zu einer koordinierten Rettung verpflichtet wären. Wir springen in eine Lücke, die die EU-Staaten reißen.
Die evangelische Theologin arbeitet ehrenamtlich im Vorstand von United for Rescue. Von Anfang an stieß das gesellschaftspolitische Engagement auch innerhalb der Kirchen auf Kritik. Der Vorwurf, das sei politischer Aktionismus. Infolge der Debatte erhielt der damalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm sogar Morddrohungen. Sandra Bilz kontert die Vorwürfe des politischen Aktionismus mit dem Verweis auf das Evangelium.
Wenn Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr auch mir getan, dann zeigt das Engagement auch der evangelischen Kirche im Bereich der zivilen Seenotrettung, dass wir das auch ernst nehmen.
Annika Schlingheider, die bei zahlreichen Einsätzen vor Ort dabei war, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Menschen vor dem Ertrinken rettet.
Ein besonderer Moment für mich war, dass wir eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen an Bord hatten, unter anderem aus Eritrea, aus Syrien und anderen Ländern. Und es gab einen Moment, wo die Menschen aus Eritrea Gebetsgesänge und Tänze christlichen Glaubens durchgeführt haben. Und es war ein wunderschöner Gesang, ein sehr schönes Bild und gleichzeitig haben Menschen muslimischen Glaubens gen Mekka gebetet. Und das ist ein Bild, was ich für immer im Herzen behalten werde und auch gerne weitergeben möchte.
Trotz dieses Engagements, allein in den ersten 10 Monaten dieses Jahres haben rund 1.700 Menschen im Mittelmeer ihr Leben verloren.
Seit 5 Jahren gibt es den Verein United for Rescue, der sich mit inzwischen mehreren Schiffen für die Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer einsetzt. Michael Hollenbach berichtete. Der November ist der Monat mit gleich einer ganzen Reihe von Gedenktagen, in denen es vorrangig um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht. Im Jüdischen Museum in Frankfurt können Besucherinnen und Besucher derzeit eine neue Sonderausstellung sehen. Sie heißt Im Angesicht des Todes. In dieser Ausstellung geht es um jüdische Vorstellungen, Bräuche und Rituale rund um den Tod. Und der Blick geht dabei automatisch auch auf das Leben selbst.
Es ist, als würde man eine andere Welt betreten. Man verlässt die hellen Räume des Jüdischen Museums und taucht ab in eine braunrote Ausstellung, in der Licht und Schatten sich abwechseln. Es geht um das Thema Tod und um alle Aspekte, die dazugehören. Sterben, Beerdigung, Trauer. Museumsdirektorin Mirjam Wenzel über die Sonderausstellung Im Angesicht des Todes.
Wir haben uns quasi diesen ganzen Komplex rund um den Tod hier in der Ausstellung nicht nur angeschaut, sondern machen ihn nachvollziehbar, erlebbar und setzen dabei eben insbesondere auf künstlerische Darstellungen und Reflexionen.
Dazu zählen klassische Gemälde, moderne Skulpturen und Installationen, aber auch typische Gegenstände wie zum Beispiel ein Sarg oder Totengewänder, denn die sind in der jüdischen Tradition bei allen gleich. Das Kleid einer Trauernden wird ebenfalls gezeigt. Es hat einen Riss am Kragen, der die Zerrissenheit der Frau zum Ausdruck bringt. Die Raumgestaltung hat das Künstlerkollektiv Yardworks aus Offenbach gebaut. Ruben Fischer über die Grundidee des Kollektivs.
Wir wollten zum Thema Tod was Lebendiges entgegensetzen. Und für uns war dieser Lehmputz eine Möglichkeit, das Lebendige mit dem Licht, was für uns den Tod symbolisiert, gegenüberzustellen.
Und deshalb ist alles in dem rötlichen Braun des Lehms. Auch die Infotexte und die Steckdosen an den Wänden. Dadurch wird der Ausstellungsraum selbst zur Kunst. Außerdem hat das Museum extra eine Playlist zusammengestellt. I've changed my name so often, yes, I've lost. Say it, spit it out. Kuratorin der Ausstellung ist Sarah Soussan. Ihr Herzensprojekt ist eine bestimmte Videoinstallation. Diese zeigt Gespräche, die sie mit Besuchern des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt geführt hat. Denn, das hat sie selbst oft beobachtet, die Menschen pilgern zum Friedhof, zu bestimmten Gräbern, singen und tanzen. Der Ort besitzt für sie Spiritualität. Das beeindruckt die Kuratorin immer noch.
Da habe ich gemerkt, dass dieser alte Ort, dieser tote Ort und erst recht einer, der seit über 100 Jahren nicht mehr benutzt wird, der fast komplett zerschlagen wurde von den Nationalsozialisten. Und wie dieser tote Ort plötzlich bei lebenden Menschen in der Welt so einen Stellenwert einnimmt.
Bei einigen Exponaten hängen weiße Tafeln. Darauf stehen Beschreibungen, die Besucher im Vorfeld geschrieben haben. Sie ermöglichen einen anderen Zugang zu den Objekten. Denn eins wollen sie mit der Ausstellung erreichen, sagt Mirjam Wenzel.
Wir wollen berühren in dieser Ausstellung, weil der Tod ein zutiefst persönliches Thema ist. Und ich denke, es ist eine Ausstellung, die Menschen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ansprechen wird.
Denn der jüdische Blick auf den Tod könne andere bereichern und ihnen neue Impulse geben, gerade in der aktuellen Zeit.
Umso wichtiger ist es uns zu sagen, die jüdische Tradition hält auch eine Antwort bereit Und die Antwort ist, auf Simpres, auf das Leben zu feiern im Angesicht des Todes.
Im Angesicht des Todes, so heißt eine neue, sehr spannende Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt rund um jüdische Rituale und Traditionen zum Umgang mit dem Tod. HR-Reporterin Sina Philips hat die Ausstellung für uns vorab besucht.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Times are changing. Alles ändert sich. Zurzeit stimmt das auf jeden Fall. Welt- und bundespolitisch hat diese Woche uns gravierende Umwälzungen beschert. Und wie immer bei Veränderungen, manche begrüßen sie euphorisch, andere sind reserviert und skeptisch. Auf jeden Fall bedeuten Veränderungen immer auch erstmal jede Menge Unsicherheit. Das fordert uns. Veränderungen sind meist durchaus anstrengend. Wie können wir gut mit Veränderungen umgehen? Welche Fähigkeiten und Ressourcen brauchen wir, um damit zurechtzukommen? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Nun wissen wir im Grunde schon seit einigen Jahren mit andauernden Veränderungen umgehen. Krisen und Kriege zwingen uns dazu. Viele haben das Gefühl, wir leben in extrem unsicheren Zeiten. Wie wirkt sich das eigentlich auf das gesellschaftliche Klima aus? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister in dieser Woche mit dem Diplompsychologen Stefan Grünewald gesprochen. Er ist Gründer der Rheingold-Marktforschung in Köln.
Herr Grünewald, sind die Deutschen veränderungsmüde?
Ja, die Deutschen haben zumindest das Gefühl, da ist so viel an Veränderungen, so viele Krisen, dass das Gefühl da ist, man kriegt da gar keinen Anpack. Also die ganzen Krisen haben mittlerweile eine Art Zombie-Qualität. Das sind ewige Wiedergänger, die kriegt man nicht aus der Welt. Und das führt in eine Art Erschöpfung. Die Menschen reagieren damit, dass sie diese ganzen globalen Krisen, ob das jetzt Krieg, Corona, Klimawandel ist, wirklich versuchen zu verdrängen. Sie ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück, kümmern sich um sich selbst und ihren Alltag und versuchen diese ganze bedrohliche Kulisse weitgehend auszublenden. Mhm.
Wenn sich so eine Erschöpfung breit macht, wie reagiert die Gesellschaft? Ist es so die Sehnsucht, es soll alles so bleiben, wie es ist? Oder sehnt man sich vielleicht noch mehr dann auch zurück in vermeintlich bessere Zeiten?
Also Scholz hat ja vor 2 Jahren von einer Zeitenwende gesprochen, die hat psychologisch nicht stattgefunden. Die Menschen haben sich eher in eine Art Nachspielzeit eingerichtet. Sie hoffen, dass die Zustände, die ihnen vertraut sind, die sie seit langem kennen, noch mal ein paar Monate oder vielleicht Jahre erhalten bleiben.
Wenn wir solchen Veränderungen ja wahrscheinlich letztlich gar nicht ausweichen können, welche Fähigkeiten oder welche Ressourcen bräuchten wir als Gesellschaft, um Veränderungen gut zu bestehen?
Also wir können uns an dem orientieren, wo wir Veränderungen erfolgreich gemeistert haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Vor 2 Jahren hatten wir eine Energiekrise, die Drohkulisse war. Das Schneckenhaus ist kalt, wir sitzen im Winter im Dunkeln. Das hat zu einer kollektiven Kraftanstrengungen geführt. Jeder hatte das Gefühl, er hat den starken Arm, um am Thermostat an der Armatur zu drehen. Und diese kollektive Kraftanstrengungen, wo auch alle mitgewirkt haben, wo ein klares Ziel vor Augen war, Energie sparen zu können, hat dann auch dazu geführt, dass wir diese Krise erfolgreich gemeistert haben. Also es braucht Selbstwirksamkeit, es braucht diesen kollektiven Geist und es braucht ein klares, anpackbares Ziel.
Wie die Deutschen mit dem Veränderungsdruck umgehen, darüber hat Klaus Hofmeister mit Stefan Grünewald gesprochen, Diplompsychologe und Gründer des Rheingold-Marktforschung-Instituts in Köln. Wie wir mit großen Veränderungen umgehen können, darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Und es gibt ja nicht nur die Veränderungen auf der großen politischen Bühne. Wir alle kennen Veränderungen auch im persönlichen Umfeld, wenn ein Umzug ansteht, wenn die Kinder aus dem Haus gehen oder wenn die Zeit des Berufslebens an ihr Ende kommt. Das ist ein neuer Lebensabschnitt, auf den man sich allerdings auch vorbereiten kann.
Sie sind alle Mitte 60 und sind am frühen Vormittag für unser Interview zusammengekommen. Denn Sie haben alle am Vormittag Zeit. Sie sind im Ruhestand. Sowohl die 3 Kursteilnehmer als auch Kursleiterin Britta Laubvogel aus Friedberg. Sie hat diesen Ruhestandsvorbereitungskurs selber konzipiert.
Ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine. Die Ruheständler kommen, die Babyboomer kommen. Das wird eine große Zielgruppe werden. Und weil ich das einfach gerne mache, auch kreativ gestalte sowas, habe ich mich auf die Socken gemacht und daraus ein Projekt gemacht.
Für Britta Laubvogel ist die Wende vom Arbeitsleben in den Ruhestand einer der wichtigsten Übergänge im Leben.
Für mich ist das Bild der Brücke ein ganz wunderbares Bild. Übergang heißt eigentlich eine Brückenerfahrung. Ein Ufer loslassen, das andere erreichen und dazwischen ist die ganz lange Brücke. Und das ist Übergang. Und im Kurs begleiten wir Menschen, diesen Übergang zu erleben, zu durchleben. Die Ambivalenz zwischen Trauer und Hoffnung auf was Neues und dann das Ankommen.
Die Kurse begleiten die Teilnehmer in genau dieser Phase, in der Zeit dazwischen. An 5 Online-Abenden, je 1,5 Stunden lang. Das jeweilige Material kann per PDF zu Hause ausgedruckt werden. Was die Teilnehmer von ihrem Online-Vorbereitungskurs mitgenommen haben?
Der Kurs hat mir Mut gemacht, was Neues zu probieren, was ich vorher mich vielleicht nicht getraut hätte, weil ich auch von anderen Teilnehmern hörte, was die alles so planen für ihren Ruhestand. Und ich gedacht habe, nun komm auch mal in die Gänge und probier auch mal was Neues aus.
Ich meine, einfach sich im Vorfeld bewusst zu machen, bevor man in Ruhestand geht, dass es viele Möglichkeiten und Wege gibt, wie man den gestalten kann. Sei es im Ehrenamt hier und da was zu unternehmen und die Anregungen, die andere Leute machen, einfach sagen, der macht es so, das ist gut, ich finde meinen eigenen Weg.
Toll an dem Kurs war, nur mal ein Beispiel, da kriegt man die Frage gestellt, was war, wie sah dein Leben in der Vergangenheit aus, was ist heute, wie wird die Zukunft sein, also wir überlegen über unser Leben.
Sich vorbereiten auf den Ruhestand, das kann man in Kursen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Eva Rössler hat für uns mit Teilnehmenden gesprochen. Times are changing. Die Zeiten ändern sich. Das erleben wir politisch, das erleben wir täglich in unseren Jobs und natürlich erleben wir es auch im privaten Leben. Manche Veränderung überkommt uns dabei wie ein Schicksal und wir können nur noch sehen, wie wir damit klarkommen. Aber andere Veränderungen haben wir selbst in der Hand. Manchmal haben wir ja so ein Gespür, dass da etwas Neues lockt. Angelika Gulda ist Psychologin, Buchautorin und Coach und ist Expertin für derlei Veränderungen. Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie man eigentlich spürt, dass da eine Veränderung dran ist, vielleicht sogar nötig ist.
Also eine Veränderung ist immer dann sinnvoll, wenn wir es uns, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu bequem gemacht haben in unserem Leben. Also wenn wir merken, dass so weder große Hochs noch große Tiefs stattfinden und wir einfach wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit brauchen, dann ist es meistens Zeit für eine Veränderung.
Sie sind ja persönlich, glaube ich, recht veränderungsfreudig. Also solange wir uns kennen, haben Sie große Veränderungen auch gemacht. Sie waren erst im Taunus, sind dann an die See gezogen. Welche gab es bei Ihnen große Veränderungen?
Ja, also ich habe insgesamt mehr als 30 verschiedene Jobs und Berufe gemacht, mehr als jeder andere Mensch, den ich kenne, bis ich dann endlich meine Berufung gefunden hatte. Das war so in diesem beruflichen Bereich und privat bin ich auch öfter umgezogen als jeder andere, der mir bekannt ist. Und wie Sie gerade gesagt haben, da waren auch große Schritte dabei, also tatsächlich aus dem Rhein-Main-Gebiet Richtung Nordsee auf dem eigenen Seminarhof und von dort jetzt vor kurzem nochmal eine ganz große Veränderung an die Ostsee, da habe ich mir einen alten Lebenstraum erfüllt.
Große Veränderungen, also beruflich und auch durch Umzüge, so diese Schwelle zu den neuen Lebensphasen. Was ist denn das für ein Gefühlsmix, den Sie da haben und den wir dann haben bei solchen großen Schritten?
Also ganz grundsätzlich haben wir bei großen Veränderungen eben einerseits die Vorfreude auf das Neue und alles, was das Angenehmes mit sich bringt, neue Menschen, neue Herausforderungen, frischer Wind. Und gleichzeitig kann es natürlich auch ein mulmiges Gefühl geben, weil wir natürlich nicht wissen, was uns erwartet und ob das Neue wirklich so schön ist oder so viel besser, wie wir uns das vorstellen.
Gibt es denn so in diesen Veränderungsprozessen auch typische Phasen, die Sie da beobachten können?
Das kommt ein bisschen drauf an, ob es ein Weg von oder ein Hinzu ist. Also was die Motivation für die Veränderung ist. Weil wir nehmen uns selbst ja immer mit. Und wenn wir uns verändern, um von etwas wegzukommen, dann funktioniert das am Anfang, weil alles neu ist. Aber irgendwann holen uns die alten Muster und Sorgen wieder ein. Und wenn es aber ein Hinzu ist, dann kann es auch einfach von Anfang an eine richtig gute Zeit werden.
Und so typische Phasen dann in einem großen Veränderungsschritt, da gibt es sicherlich auch einfach mal Orientierungslosigkeit oder auch Tiefs oder auch zeitlich mal eine Unsicherheit. Haben Sie das auch beobachtet oder ist das bei Ihnen so sehr stabil gewesen?
Also ganz grundsätzlich dauert es natürlich bei den Menschen eine Weile und das kann unterschiedlich lang sein, bis so eine Veränderung vom Kopf dann auch in die Tat umgesetzt wird. Und in dieser Zeit, bevor man sich an die Veränderung wagt, gibt es natürlich tatsächlich große, auch emotionale Herausforderungen, wo man sich dann fragt, ob das wirklich nötig ist, ob das wirklich sinnvoll ist. Und da müssen wir im Prinzip alle durch. Und am Ende steht eben die Entscheidung, ich bleibe, wo ich bin, oder ich wage wirklich diesen Schritt.
Und wenn ich dann an dem neuen Ort bin oder an einer neuen Arbeitsstelle oder in einer neuen Beziehung, wie ist da die Zeit und die Phasen, bis dann die Seele nachgekommen ist?
Ja, das kommt auch wieder darauf an, was meine Motivation für die Veränderung war. Aber ganz grundsätzlich kann man sich das vorstellen, wie wenn man sich verliebt hat. Da sprechen wir in der Psychologie von etwa 6 Monaten, wo wir alle unsere Wünsche und Vorstellungen auf die neue Beziehung oder den neuen Menschen projizieren. Und so tun wir das eben bei großen Veränderungen, sei es im Beruf oder auch im Wohnort auch. Und deswegen ist es sinnvoll, erstmal diese 6 Monate abzuwarten, mitzumachen und dann zu gucken, ist das jetzt wirklich so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe? Ist die Realität so, wie das in meinen Träumen ausgesehen hat?
Frau Gulda, wenn so ein Veränderungsimpuls kommt, also ich will vielleicht in eine größere, andere Stadt ziehen, eine größere Veränderung vornehmen, den Job wechseln, mal was anderes ausprobieren. Wie kann ich diesen Änderungsimpuls überprüfen, so ein bisschen abklopfen, damit ich mir da nicht irgendwie auf den Leim gehe?
Also wenn ich den Job wechseln will, dann ist es immer sinnvoll, erstmal zu fragen, was motiviert mich dazu? Also haben sich die Rahmenbedingungen geändert? Habe ich den Job sozusagen überlebt? Ist er mir nicht mehr ausreichend? Motiviert er mich nicht mehr genug? Da würde ich auf jeden Fall immer erst sehr genau hinschauen. Und wenn dann aber klar ist, dass eine Veränderung ansteht, dann ist es meist sinnvoll, wie so eine Art Generalprobe zu machen. Also wenn es wirklich ein großer Schritt ist in ein neues Arbeitsfeld, das erstmal auszuprobieren über ein Praktikum oder zumindest mit Menschen zu sprechen, die diesen neuen Job, den ich mir da vorstelle, schon machen. Einfach damit ich mir ein klareres Bild erschaffen kann und eine größere innere Sicherheit bekomme und nicht so idealisiert einfach losmarschiere und dann feststelle, in Wahrheit sieht das alles ganz anders aus.
Wenn man sich entschieden hat, so sein Leben zu verändern, sei es privat, sei es im Job, vielleicht ein großer Ortswechsel, da muss man ja auch darauf achten, dass man tatsächlich diese Idealisierung nicht zu hoch setzt. Also so Ideale, die sich dann vielleicht einfach auch nicht mehr einstellen. Worauf sollte man da achten?
Also auch da ist es im Prinzip sinnvoll, vorher sich alles genau anzugucken und auch im Inneren und auch im Äußeren schon mal in diese Zukunft hineinzugehen. Also bevor ich hier an die Ostsee gezogen bin, habe ich erst einige Male hier in der Region Zeit verbracht, in unterschiedlichen Kontexten, im Hotel und auch in Ferienwohnungen und mir dabei immer vorgestellt, ich würde hier tatsächlich wohnen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jeden Tag in dieser Energie des Meeres bin? Ja, das hat sich für mich immer wieder bestätigt, dass das der richtige Weg ist und so hat sich in mir dann auch eine große Sicherheit gefunden. Das heißt, das kann ich im Inneren machen, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwo hinzureisen. Aber noch besser ist es, wenn ich das im Äußeren ausprobiere. Das heißt, möchte ich in eine neue, größere Stadt ziehen, dann ist es sehr empfehlenswert, sich dort mal ein paar Wochen aufzuhalten, bevor man alle Zelte abbricht und umzieht.
Es gibt ja offenbar Menschen, die mehr oder weniger veränderungslustig sind. Woran liegt das eigentlich?
Ja, wir sind einfach sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und es gibt eben Persönlichkeitsprofile, die mehr Veränderungsbereitschaft in sich tragen. Und es gibt Menschen, die mehr Abwechslung brauchen und die grundsätzlich risikofreudiger sind. Und wenn da mehrere Sachen zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für häufigere Veränderungen einfach höher.
Welche sind denn so die Gefahren am Straßenrand des Lebens in Sachen Veränderung? Also man kann ja vielleicht zu viel oder zu wenig Veränderung haben.
Grundsätzlich ist das Leben ja Veränderung, ob wir das nun mögen oder nicht. Das heißt, für die Menschen, die sich nicht gerne verändern, wird es möglicherweise weniger häufig Veränderungen geben. Aber wir alle müssen uns klar machen, dass es Veränderungen geben wird. Und ich finde es sehr sinnvoll, regelmäßig zu überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind und nicht abzuwarten, bis das Leben das für uns übernimmt, weil das dann vielleicht manchmal ein bisschen unbequem werden kann.
Leben ist Veränderung und wir können sie gestalten. Davon ist Angelika Gulda überzeugt. Sie ist Psychologin, Coach und Coach-Ausbilderin. Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, wie wir mit großen Veränderungen umgehen können. Und vielleicht haben Sie ja in diesen turbulenten Zeiten das eine oder andere mitnehmen können. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.